Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg, der Gesundfunk.
Einen schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute wieder live aus unserem kleinen Sendestudio hier im Krankenhaus Bietigheim begrüßen Sie Michael Riedemann und Tim Moorbacher. Ja, wir haben heute mal etwas Außergewöhnlicheres. Ich war nämlich mit dem Mikro im Simulationszentrum. Na, Sie werden sich fragen, Simu was? Ja, warten Sie es ab. Es gibt eine kleine Anmoderation. Dann werden Sie live einen Rettungseinsatz oder die Übung eines Rettungseinsatzes miterleben können. Und schließlich auch einen Rundgang, wo sehr gut erklärt wird, was das mit diesem Simulationszentrum alles aus sich hat. Und zum Schluss kommen zwei Auszubildende vom Arbeiter-Samariter-Bund zu Wort, die erzählen auch einiges Interessantes über die Übungen. Aber ich übergebe jetzt erstmal noch an Tim.
Ja, du hast es gesagt, Michael, das war für uns alle hier im Klinikenradio, besonders für uns beide, ein sehr spannendes Projekt, das wir so in dieser Form noch nie gemacht haben. Wirklich etwas Einzigartiges, man kann es gar nicht anders sagen, das auch viel Nerven gekostet hat teilweise. Umso mehr freuen wir uns, dass wir es heute Abend endlich auf Sendung bringen können, denke ich.
Ja, ich hoffe, es holpert nicht allzu sehr. Es ist sehr, sehr viel Arbeit, das muss man schon sagen, das zu schneiden. Ich hatte jede Menge Material, jede Menge ganz interessante Sachen, aber man muss halt rausschneiden, ohne zu verfälschen. Na, ich hoffe, es wird unseren Zuhörern einigermaßen gefallen.
Deshalb wollen wir uns auch schon mal im Voraus quasi bei den Beteiligten bedanken, bei dem Simulationszentrum in Feigen, dass sie alle so mitgezogen haben, dass du dort vor Ort deine Aufnahmen machen konntest. Das war wirklich eine große Teamarbeit letzten Endes, glaube ich auch, oder?
Ja, absolut, absolut. Also wirklich auch von mir nochmal ganz herzlichen Dank. Tolles Thema, aber ja. Von daher hat es Spaß gemacht.
Wir werden gleich mehr erfahren. Wir erzählen noch kurz, warum es das heute Abend hier bei uns gibt. Wir haben in dieser Woche eine Nachhaltigkeitswoche. Die wurde vom Land Baden-Württemberg ausgerufen für die aktuelle Woche. Daran beteiligen sich sowohl die RKH-Kliniken als jetzt eben auch das Klinikenradio. Und wir hatten eben die Idee, dass wir ins Simulationszentrum gehen, weil es eben als innovative Einrichtung einen ganz, ganz großen Beitrag auch leistet in Sachen Nachhaltigkeit, und das werden wir Ihnen heute näher vorstellen. Aber jetzt, wie von Michael schon angekündigt, erstmal seine Anmoderation und dann gleich den Einstieg in die Reportage. Wir wünschen ganz viel Spaß, Michael, oder?
Ja.
Dann würde ich sagen, geht's jetzt direkt los mit der ersten Anmoderation, die Reportage aus dem Simulationszentrum betreffend. Wie gesagt, viel Spaß und gute Unterhaltung. Ich hoffe, Sie erfahren was Neues.
Ich war zu Gast im Simulationszentrum der RKH-Kliniken, das in einem Trakt des ehemaligen Krankenhauses Feigen-Enz eingerichtet wurde. Es dient dem Training von medizinischem Personal. Beim Stichwort Simulation werden viele an 3D-Brillen und Virtual Reality denken. Doch die Simulationen hier sind alles andere als bloß virtuell. Sie sind zum Anfassen. Der Simulationsraum stellt jetzt eine kleine Einzimmerwohnung dar. Hinten im Eck der Wohnung steht ein sauber gemachtes Bett. Die ganze Wohnung ist recht aufgeräumt. Das ist nicht immer so übrigens. Vorne neben dem Eingang steht ein Fernseher, ein Couchtisch und ein Sofa, auf dem eine männliche Puppe sitzt. Ähnelt äußerlich einem Dummy, wie man ihn aus Crash-Tests kennt, kann aber deutlich mehr. Zum Beispiel sprechen, dank eines eingebauten Lautsprechers. Er kann auch atmen, der Brustkorb hebt und senkt sich. Der Simulator, so werden diese Puppen genannt, kann ruhig atmen oder röcheln, je nachdem. Auch der Puls ist fühl- und messbar. Zudem lassen sich medizinische Diagnosegeräte anschließen. Noch ist der Simulator nicht eingeschaltet. Hinter mir ist, leicht erhöht, wie eine Empore, eine einseitig verspiegelte Glasfront. Dahinter liegt der Steuerraum, von dem auch der Simulator aus gesteuert wird, und zwar von einem Operator. Noch eine kurze Bemerkung zu den folgenden Aufnahmen direkt aus dem Steuerraum. Die Tonqualität ist eingeschränkt. Ich habe nur ein Handmikro zur Verfügung gehabt. Der direkte Zugriff auf die Aufnahmen des Simulationszentrums, deren Qualität natürlich sehr hoch ist, war auch aus Datenschutzgründen nicht möglich. Gleich hören Sie Ausschnitte aus einer Übung für zwei angehende Rettungssanitäter. Alles so realitätsnah wie möglich. Inklusive Funkdurchsage der Rettungsleitstelle. Wahrscheinlich Lumbago wird es da heißen, Hexenschuss. Klingt ja zunächst nicht gerade dramatisch.
Die Einheit, womit der Simulator gesteuert wird, da kann man alle Einzelheiten steuern, von Pupillenklimpern über Atembewegung, Atemgeräusche kann man einspielen und die Vitalzeichen, die vom Monitor übernommen werden. Und hier rechts nimmt der Trainer Platz, er kann dann Zugriff auf die Kameratechnik nehmen, die Mikrofone und dort entsprechend dann auch Zeitmarken im Szenario setzen, wo er bestimmte Dinge in der Nachbesprechung wieder aufgreifen möchte, Dinge, die er nochmal thematisieren möchte, Maßnahmen oder ähnliches zum Beispiel. Um das einfach dann in der Szenariolänge von irgendwie 20 Minuten direkt wiederzufinden und nicht dann, wie man es früher kennt, so am Plattenspieler zu suchen, sondern direkt dorthin springen zu können und sagen, da müssen wir hin. Die haben jetzt ihre Headsets auf, damit greift man nochmal das Gesprochene besser ab. Ansonsten verfügen die Räume ja auch über einen Raumklang. Da kann man dann alles mitnehmen, aber gezielt die Sprache mit aufzunehmen, fällt natürlich darüber deutlich, weil es nicht so halt, sondern zielgerichteter abgenommen wird. Ja, und das Ganze wird dann in den Debriefingraum, wo die restlichen Teilnehmer sitzen, rückgespiegelt. Das heißt, die sind sozusagen live mit Ton und Bild dabei, nur halt eben weg von den Agierenden im Szenario.
Sommer 8381, Leitstelle kommen.
Dann hast du ja gehört.
Für euch geht's in die RKH-Straße, Patientenname ist Hall. Der Patient hat sich irgendwie verhoben, klingt nach einer Lumbago.
EKG hast du, ja. Och Mann. Nimmst du es mit? Mhm. Hallo.
Hallo. Oh, guter Tag. Guten Tag.
Ich habe
mich hier
geschlafen
gelassen. Ich habe die Tür
hängen,
offen gelassen.
Ah, jetzt wunderbar. Ja, erzählen Sie mal, was das passiert bei Ihnen.
Ja,
wir würden Sie jetzt einmal von Kopf bis Fuß einmal untersuchen und einfach eine Untersuchung mit Ihnen machen und mein Kollege verkabelt Sie einfach mal. Ich wollte Ihnen einmal kurz auf die Lunge hören.
Ja.
Ja. Dran. Ich knöpfe Sie einmal kurz auf.
Ja, machen Sie nur.
Die Schmerzen sind gerade erträglich.
Jetzt ist nicht so wild.
Okay. Wo sind denn die Schmerzen?
Also, in dem Rücken so.
Ja, also vestibuläres Atemgeräusch.
Fertigung 95, 75er Hertz.
Puls. Ich spüre keinen.
Ja.
Puls. Okay. Können Sie einmal den Mund kurz aufmachen? Okay, keine Störung.
Ein bisschen weiter auf, gell?
Okay. Also für mich ist der Patient kritisch.
Kritisch, okay.
Einmal.
Oh, war das kritisch? Ich dachte, das ist nicht so schlimm alles.
Wir würden Sie einfach weiter untersuchen, das sage ich jetzt meinem Kollegen einfach mal, wir würden Sie weiter untersuchen, noch tiefer reingehen und Ihnen auch mal ein EKG schreiben und ich würde Sie weiter untersuchen einmal, gell?
Oh Gott, das klingt aber nicht gut, guter Mann.
Das ist alles gut, wir helfen Ihnen jetzt auf jeden Fall.
Gut, oder besser.
Ich würde auf jeden Fall, kannst du mal Notarzt nachfordern, auf jeden Fall, am besten, wir sind in der Wohngegend, ja, Nef auf jeden Fall mal Notarzt nachfordern. Kriegen Sie gut Luft im Moment? Okay. Also ich würde mich gar nicht hier lange aufhalten, ich würde einen 12er schreiben und gucken, dass wir transportfertig werden und dem Notarzt auf jeden Fall mal entgegenfahren und ich werde der Vater dann auch die Klinik anmelden werde. Herr Faller? Herr Faller?
Okay,
rechnen. Machen wir jetzt mal.
Über 80.
Jawohl, mach mir jetzt den Zugang bitte. Fertig. Und ich lege ihm den Zugang. Und dann gucken wir mal, wahrscheinlich müssen wir auf den Boden liegen, bevor uns wie. Ich würde ihn halt nicht bewegen wegen. Ah, der hat jetzt hier Muskel. Okay, runter. Runter, lass, stopp. Patient runter. Runter.
Warte. Jetzt. Yes.
Oh. Mal Kopf. Rausche dir einen Zugang zu.
Welche Farbe? Also Güte. Ja,
Güte, grün. Ja? Güte, grün. Atemwege sind frei.
Mehr. Das wird ja nicht viel besser mit Beatmung. Ganz diskret vielleicht. Dann. Die Frage ist halt, haben Sie eine Aufsagbereitschaft? Nee, ne?
Können Sie denn wieder laufen? Haben. 80er Sättigung, 160er Frequenz.
Okay, fuck. Geht nicht mehr um. Okay. Oh je. Haben wir ein 12er EKG unten im Drucker drin oder nicht? Okay. Wieder also Aortendissektion.
Von dem kritischen Patienten zum Sauerstoff, so der Klassiker. So dieses, er war nicht kritisch, kein Sauerstoff, easy. Dann wurde er auf einmal kritisch und hat es relativ lang gedauert, bis sie im Kopf umgeschaltet haben. Der ist kritisch erst, als er Vigilanz gemindert wurde. War es so eben. Dann hat es auch eine Weile gedauert. Und die Absaugung fehlt komplett. Hat einen Vomit Officer. Und es, die machen jetzt natürlich Stay and Play, aber der profitiert ja nur noch von dem Transport. Also.
Ich meine, seinen Zugang legen würde ich jetzt, erstmal verstehen. Jetzt noch.
Zweiten halt ist die Frage, ob. Weil ein hoher Druck, ich meine, klar, der muss über 60 am Ende sein.
Wird immer schlechter.
Aber der zweite hier vor Ort, stattdessen die Trage richten, ich glaube, man muss die Priorität hier klären, weil dem hilft nichts mehr hier vor Ort, außer der Transport, der läuft immer aus. Ja.
Okay, also wir haben, kein A-Problem, B-Problem, keine Zyanose.
Doch, Zyanose haben wir noch.
Also mehr B-Problem haben wir mit der Zyanose.
Diese Fragestellung, warum wird der nicht besser mit der Sättigung? Er ist ja auf die LAE nochmal gegangen, aber ist es vielleicht, weil der keine Transportkapazität mehr hat, kann der überhaupt noch besser werden? Was erwarte ich denn bei dem?
Beziehungsweise wir werden nicht aufgesättigt.
Theoretisch können wir auch noch einen Körper untersuchen. Also.
Ich glaube halt auch, dass er seine Rettung gefordert hat. Halt einfach, weißt du, wenn ich jetzt halt dagegen entscheide, ist halt assistiert zu beatmen. Ich hätte ihn jetzt weiter beatmet. Aber das ist jetzt halt, ich kann es halt auch verstehen halt.
Wie dargestellt? Ja, die Lampe geht nicht.
Dass er dann
mit dem.
Sich halt auch hätte freimachen können, um parallel zu arbeiten und Zeit zu gewinnen, weil der Patient Transportpriorität hat und die ist jetzt nicht so klar erfasst worden.
Nee, gar nicht eigentlich. Tatsächlich, wir brauchen einen Arzt und es ist alles nicht gut, aber das ist das, was ich meine. Ich glaube, die Frage ist, ob das Verständnis da ist, was das Problem ist und dass der Sauerstoff nicht besser wird, egal wie viel da reinfliegt.
Los, ne? Genau.
Ja. Trainerinformation, die Simulation ist beendet. Dankeschön.
Da haben ja zwei angehende Rettungssanitäter.
Notfallsanitäter.
Notfallsanitäter, ja. Das darf man ja nicht verwechseln. Um das Leben eines Patienten gekämpft. Habe ich das richtig gesehen?
Definitiv. Ja, also der Patient hat sich von einer, wie wir sagen, potenziell erstmal nicht kritischen Ersteinschätzung zu einem definitiv kritischen Patienten weiterentwickelt und ja, wurde fast die vollständige Expertise hier der angehenden Notfallsanitäter erstmal abverlangt.
Darf ich kurz unterbrechen? Also ich hörte einen Begriff Zyanose. Ja. Das ist ja Sauerstoffmangel. Das genau. Ist ja immer grundsätzlich gefährlich.
Diese Blaufärbung sozusagen gewisser Körperregionen, je nachdem, wo sie auftritt und welchem Umfang. Und der Patient hat sich ja zunehmend auch in seiner Wachheit massiv verschlechtert. Die Vitalparameter sind ins Negative oder ins Schlechtere abgefallen. Und das haben die Kollegen hier auch eben ja, gemerkt und sind ins Schwitzen gekommen. Und ja, das ist ja auch so ein bisschen das Ziel hier durchaus zu fordern, auch mal Fehler zu provozieren, um die dann gut nachzubesprechen. Und
Wie der gute alte Spruch, der halt doch wahr ist, nur aus Fehlern lernt man dann doch.
Ja, definitiv. Und lieber macht man sie hier und es geht eben ohne menschlichen Schaden aus und man macht sie in einem geschützten Umfeld, bespricht sie sauber und arbeitet sie auf, um dann eben für die tatsächliche Berufspraxis gestärkt in die Situation zu gehen und eine gute Fehlerkultur auch zu pflegen. Denn Fehler kommen auch natürlich draußen vor, dass es eben menschlich gut ist oder wichtig ist, wie man mit denen umgeht. Ja.
Ich hab ja auch gesehen, Sie haben also verschiedene Werte nachgeregelt hier. Temperatur, Herzfrequenz, also eigentlich alles auf dem Monitor.
Kann man dann über auch Zeiträume einstellen. Das heißt, man sagt, ich würde jetzt gerne, gibt Sauerstoff, dass die Sättigung über eine Minute ansteigt. Dann kann man das hier im Gerät so hinterlegen und der Simulator stellt das dann entsprechend dar.
Und entsprechend hebt und senkt sich dann zum Beispiel der Brustkorb so entsprechend.
Exakt. Oder jetzt hier im Fallbeispiel, wo er das Bewusstsein verloren hat, schließen sich die Augen. Mhm. Er wird zunehmend, kriegt er diese Zyanose und deswegen haben die Kollegen dann auch zu Boden gelegt. Und das kann man hier eben sehr gut über einen gewissen Zeitwert einstellen, weil es ist wie in der Praxis, man gibt Sauerstoff und nicht sofort ist die Sättigung besser, sondern das braucht eine Weile. Das kann man hier im Gerät sehr gut darstellen. Und währenddessen hat der Trainer sich dann entsprechend die Notizen gemacht. Man spricht sich untereinander dann immer so ein bisschen ab, das zu ergänzen. Es gibt ja so vorgelegtes Skript zu den Szenarien und das kann man dann immer so ein bisschen anpassen und sagen, okay, und jetzt hätten wir gern die Veränderung und dann spricht man sich ab, wie man es gerne hätte. Am besten kurz vorm Szenario vorab, dass es dann reibungslos flutscht.
Also das Szenario ist sozusagen ein bisschen das in Anführungsstrichen Drehbuch.
Genau.
Dass sie aber dann situativ auch ein bisschen anpassen.
Ja, also ob der Asthmaanfall dann am Seehaus sitzt oder auf der Berghütte oder hier wie hier im Wohnzimmer jetzt. Die Szenarien kann man von der Örtlichkeit da sicher immer variabel gestalten. Was so ein bisschen im Kern festgelegt ist, natürlich der Ablauf und ja, wie schlecht es dem Patienten angehen soll. Ja, und das wird natürlich auch dann entsprechend an die Fähigkeiten und Expertise der Trainierenden und Auszubildenden dann angepasst. Genau, wichtig ist uns natürlich auch, dass die was Positives mitnehmen und nicht mit einem Berg an Eindrücken nach Hause gehen, gar nicht wissen, wo sie diesen Berg anfangen sollen abzuschaufeln, sondern differenziert bedachten können, okay, da sind vielleicht Stärken von mir, da kann ich weiter dran arbeiten, um mich noch mehr zu verbessern, hier sind vielleicht Schwächen, da kann ich ein bisschen arbeiten, aber Ziel ist es nicht, so eine Liste, die bis zu den Knien geht, mitzugeben, weil ich glaube, da nimmt dann keiner was mit, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll.
Sie hörten gerade einen kurzen Ausschnitt aus einer Übung für einen gehende Rettungssanitäter. Im Simulationszentrum der RKH-Kliniken trainieren natürlich nicht nur Rettungskräfte. Es werden fast alle Bereiche der medizinischen Praxis abgebildet. Auch zum Beispiel sehr beeindruckend der Stationsalltag bis hin zum schwerwiegenden Technikversagen. Das Ganze erklärte mir auf einem Rundgang der ärztliche Leiter des Simulationszentrums, Dr. Stefan Weiß.
Also Sie müssen sich das ein bisschen vorstellen wie im Theater, dass wir in den Simulationsräumen jeweils die Kulissen und Requisiten auswechseln können. Da gibt es dann entsprechende Pläne auch. Das wird vorher auch im Kursplan dann festgelegt, was wo aufgebaut werden soll, damit entsprechend die vorbereiteten Szenarien dann in dem Setting auch stattfinden können, dass sie so realitätsnah wie möglich sind. Das ist immer unser Anspruch, so realitätsnah wie möglich, damit die Teilnehmer eintauchen können in die Simulation, in diese Situation. Das nennt man Immersion und je tiefer diese Immersion ist, umso besser ist nachher dann auch der Lernerfolg durch die Simulation. Das macht einen Unterschied und für die Teilnehmer macht es natürlich einen Unterschied, dass sie immer wieder in andere Situationen reinkommen, weil draußen ist auch kein Rettungseinsatz gleich. Das kann auch mal ruckzuck umgebaut werden und es ist eine völlig verwahrloste Messibude, wo es nicht gut riecht drin, wo Unrat drin ist und wo sich dann irgendwo ein verwahrloster Patient befindet. Wir sehen das häufig in der Simulation, also wenn jetzt konkret hier sitzt ein Simulator auf dem Sofa, lebensgroße Puppe in Anführungszeichen. Wenn wir den so sehen, dann ist das für uns eine Plastikpuppe. Ja, wir sind erwachsene Menschen, das verstehen wir. Wenn ich jetzt aber Ihnen einen Fall konstruiere und Sie hier wirklich eintauchen lasse in eine realistische Umgebung, wo vielleicht auch noch Geräusche dazu passen, wo vielleicht noch ein Schauspieler mehr, sondern als Ihren Patienten. Und wir sehen das zum Beispiel in der Simulation aus dem Steuerraum dann oftmals, dass dann Teilnehmer plötzlich hingehen und nehmen die Hand von dem Simulator und streicheln die Hand oder halten ihm seinen Kopf, fangen an, den Simulator zu trösten, wenn er weint. Und dann wissen wir sind an dem Punkt angekommen, diese Immersion hat funktioniert, der Teilnehmer ist jetzt auf dem Level angekommen, jetzt kann er Informationen aufnehmen, jetzt ist er voll drin in diesem Szenario. Gut, vielleicht noch ein bisschen was zur Technik jetzt an der Stelle. Die sind alle standardmäßig aufgebaut, die Simulationsräume. Sie sehen an der Decke verbaute U-Schienen und daran haben wir die Technik aufgehängt. Das sind verschiedene Kameratypen, Lautsprecher, Mikrofone und dann eben auch WLAN-Sender, die wir für die Steuerung des Ganzen brauchen. Und unsere Simulatoren laufen über Radiofrequenzantennen, die wir auch übers Netzwerk hier entsprechend in die Simulationsräume reingebracht haben. Sie haben es schon in Anführungszeichen gesagt, Puppe umschreibt es eben nicht vollumfänglich, weil es sind tatsächlich Hightech-Maschinen, es sind Computersimulatoren, die sehr viel zeigen können, die aber auch sehr viel aufnehmen können über ihre Sensoren. Ich hatte es eben schon gesagt, also Simulatoren können weinen, die blinzeln mit den Augen, die haben selbstständig eine Atmung, je nachdem, ob gesund oder krank. Sie können Pulse tasten, die Simulatoren können krampfen, alle möglichen Geräusche produzieren, selbstverständlich können sie sprechen. Und das alles ist entsprechend da drin dann verbaut. Heißt aber auch, die kosten in der Regel mehr wie eine Puppe. Das heißt, wir sind da schon im Bereich von Mittelklassewagen angelangt. Die Steuerräume sind so angelegt, dass wir über eine verspiegelte Scheibe zum einen direkten Einblick in den Simulationsraum haben, aber eben auf einem Monitor dann noch die verschiedenen Kameras einsehen können und über Kameras dann durchaus auch genauer hingucken können. Die Kameras sind so gut, dass der Teilnehmer uns nicht sagen muss, welches Medikament er gerade aus dem Schrank genommen hat, sondern wir können hingucken. Ich kann sogar auf der Ampulle lesen, ob die noch haltbar ist. So gut sind die Kameras. Und das macht natürlich dann viel aus, weil je weniger wir von außen eingreifen müssen in das laufende Szenario, desto besser bleiben die Teilnehmer in dem Szenario drin. Jedes Mal, wenn ich natürlich einen technischen Reiz von außen gebe, dass irgendwas nicht funktioniert oder ich muss in den Raum eine Ansage machen, kommen die Teilnehmer wieder ein bisschen raus aus diesem tiefen Eintauchen, was so wichtig für uns ist. Der Steuerraum hat nicht nur die Möglichkeit, direkt in den Raum zu gucken, sondern über die Netzwerkarchitektur in dem Simulationszentrum kann ich auch von jedem Steuerraum aus jeden anderen Simulationsraum steuern. Bedeutet, und das unterscheidet uns von vielen anderen Simulationszentren, dass wir hier natürlich auch Transfers zwischen den einzelnen Räumen machen können. Das heißt, ich kann hier eine Versorgung von einer Unfallstelle in einem Simulationsraum über einen Transport im Rettungswagen bis hin zu einer Notaufnahme kann ich, wenn ich das möchte, in einem durchlaufen lassen. Wir können auch über die Gänge, die Wege der Patienten im Simulationszentrum komplett verfolgen. Genau, Sie haben es schon völlig richtig formuliert, theoretisch, weil man muss ja immer auch überlegen, was macht jetzt didaktisch Sinn. Und wenn ich ein Riesenszenario habe, was ich über 45 Minuten dann ja im Endeffekt erstrecken würde, wenn ich real so eine Versorgung laufen lassen würde, das kann kein Mensch mehr sinnvoll hinterher debriefen und nachbesprechen. Deswegen sind die Simulationen eher kurz, aber ich kann jeden Baustein davon verwenden und kann es eben einzeln als Szenario machen. Und wir geben den Teilnehmern auch alle Möglichkeiten und Freiheiten. Manchmal kann ja auch eine Entscheidung sein, in zum Beispiel jetzt einem rettungsdienstlichen Einsatz, dass sie sagen, nee, wir versorgen den Patienten nicht hier in der Wohnung, sondern wir packen ihn ganz schnell auf die Trage und gehen in den Rettungswagen und versorgen ihn da. Da müsste ich sonst unterbrechen, muss ich hier nicht, dann gehen sie halt in den Rettungswagen. Ich bleibe in meinem Steuerraum sitzen, schalte nur am Monitor um, Rettungswagen, und dann läuft die Simulation die restlichen 8 Minuten dann eben im Rettungswagen. Wir haben hier einen Narkose-Vorbereitungsraum oder Einleitungsraum. Wir haben einen komplett ausgestatteten OP-Saal. Hier sind auch die Geräte, die wir im Moment im Unternehmen verwenden. Also das ist jetzt keine, das sind keine Attrappen, das ist kein Fake oder irgendein 10 Jahre altes Gerät, sondern das sind tatsächlich State of the Art, das, was wir verwenden. Train as you fight ist auch hier das Prinzip. Wenn ich hier eine uralte Beatmungsmaschine hinstelle, dann wird mir der Teilnehmer hinterher im Debriefing sofort sagen, ja, ist klar. Nee, das ist auch klar, dass es nicht funktioniert hat, weil in echt habe ich ja ein viel besseres Gerät und da wäre uns das niemals passiert. Also wir schaffen die Umgebung so realitätsnah wie möglich. Auch hier wieder das Prinzip des Theaters. Mit ganz wenigen Handgriffen ist das umgebaut zu einem Schockraum. Weitere wenige Eingriffe ist es ein Kreissaal. Einem unserer Requisitenlager, und hier sehen Sie auch schon mal, wie bunt und groß das Portfolio ist. Also von der Kettensäge über das Kinderlaufrad, den Fernseher, den Reisekoffer bis hin zu verschiedenen häuslichen Medikamenten oder Patientenkurven ist hier alles sortiert nach Szenarien, dass entsprechend dann die Operator, die ein Szenario vorbereiten können, nur noch hier reingehen müssen und zum Beispiel hier die Kiste holen müssen für die Heroinvergiftung und dann ist da eben ein fixer Besteck als Requisite. Das ist ein Blick, den kriegen Sie jetzt mal exklusiv. Normalerweise kommen die Teilnehmer natürlich nicht hier rein, sondern die sehen dann eben wie im Theater nur das, was vorne auf der Bühne passiert.
Und jetzt sind wir im Park.
Genau, und hier hat gerade eine Simulation stattgefunden. Der Operator ist gerade noch dran, jetzt das Schlachtfeld sozusagen aufzuräumen. Das ist ganz wichtig am Ende der Simulation, dass man die Teilnehmer dann ganz zügig und hart aus der Simulation rausnimmt, dass die gar nicht erst anfangen, groß über die Simulation zu reden, sondern das möchten wir gerne, dass das alles in dem Debriefing läuft. Das ist ein sogenanntes Hot Debriefing, wo also die Empfindungen noch alle ganz frisch und heiß sind und noch unkommentiert sind. Sobald ich anfange, mit meinem Teampartner zu reden, ist das natürlich schon wieder gefärbt. Und das wollen wir vermeiden, damit wir das so authentisch wie möglich, was der Einzelne empfunden hat, was er wahrgenommen hat, dann im Debriefing verwenden können.
Und jetzt haben wir eine andere Simulation, Wohnhausbrand.
Genau, da gibt es jetzt gleich dann noch den entsprechenden Lichteffekt dazu. Also im Moment ist das jetzt unser Umbaulicht. Sie sehen, der Kollege schaltet jetzt auf Blaulicht um. Das ist jetzt so, der Löschzug der Feuerwehr ist bereits eingetroffen und das ist tatsächlich so, wie man das auch draußen wahrnimmt. Es ist Abenddämmerung, das heißt, das Blaulicht ist sehr präsent, sehr intensiv und das sind natürlich alles auch Faktoren, die zum einen dazu beitragen, dass es real wird für die Teilnehmer, zum anderen aber auch situativen Stress erzeugen. Also mit diesen Mitteln können wir hier wirklich Stress erzeugen und die Teilnehmer damit auch gezielt unter eine dosierte Belastung setzen, so wie sie im Einsatz auch auftritt.
Zumal ja da noch die Geräuschkulisse dazu kommt, die stresst ja auch nochmal.
Richtig, da haben wir alle Möglichkeiten. Sie sehen da große Lautsprecherboxen noch an der Wand, entsprechend auch Geräusche einzuspielen. Wir können hier Hubschrauber landen lassen, wir können Martinshorn und sonstige Hintergrundkulissen, was eben auch im Einsatz zu Stress führt, bringen. Hier eigentlich unser Fluchtweg. Darüber kann man auch in unseren Außenbereich kommen. Wir haben rund um das Simulationszentrum auch die gleiche Netzwerkarchitektur aufgebaut, auch im Außenbereich, sodass wir auch Außensimulationen machen können für Dinge, die im Freien stattfinden.
Ich sehe hier den Aufbau eines Rettungswagens.
Genau, das ist ein weiterer Simulationsraum. Hier haben wir praktisch indoor einen Rettungswagen stehen. Das Einzige, was dem fehlt, ist das Fahrgestell und das Führerhaus. Ansonsten ist das genau das baugleiche Modell, so wie es auch hier im Landkreis Ludwigsburg eingesetzt wird.
Das ist ja alles inklusive, das Blaulicht funktioniert sehr wahrscheinlich, die ganze Beleuchtung und so weiter und auch inklusive Töne, oder?
Genau, wir können gerne mal reingehen, Sie dürfen mal auf Knöpfe drücken und Sie werden sehen, dass das alles funktioniert. Also wir stehen jetzt hier vor dem Bedienpanel im Patientenraum, womit man die Trage und die Technik bedienen kann. Wir können also hier Licht anschalten, wir können auch die Lüftung anschalten. Sie hören schon jetzt das Lüftergeräusch, das ist real, bedeutet auch wieder, das macht Stress. Wenn es hier drin warm wird, ich muss lüften, dann ist es einfach unheimlich anstrengend, weil die Kommunikation zu meinen Teampartnern entsprechend eingeschränkt ist. Genauso ist der Tragetisch bewegbar, also den kann man hochfahren, runterfahren, kippen, so wie das auch in der Realität draußen funktioniert. Falls dem Patienten nicht gut geht, kann man in Kopftieflage gehen. All das ist hier möglich und wieder wie auch in den anderen Simulationsräumen, Sie werden keine Schublade finden, in der nichts drin ist, sondern das ist so eingeräumt wie die Rettungswagen bei uns auch.
Natürlich, es ist ja relativ eng, wenn ich mir das vorstelle. Ne?
Richtig, das ist real. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie sind hier mit einem Kind drin, da ist noch die Mutter mit dabei. Sie haben ein Zweierteam vom Rettungswagen. Zusätzlich kommt noch der Notarzt-Einsatzfahrzeug dazu. Das heißt, sie sind hier hinten mit 5 erwachsenen Personen unter Umständen am Arbeiten plus ein Patient. Und wenn dann entsprechend noch die Außentemperaturen dazukommen, dann wird das hier mal schnell schweißtreibend und damit auch wieder belastend. Das ist einfach auch anstrengend.
Wenn ich mir dann natürlich eine Mutter vorstelle, die furchtbar verzweifelt ist oder irgendein schwieriger Patient, gibt es ja leider auch, der anfängt zu randalieren und so weiter.
Genau, und da kommen genau auch wieder unsere Schauspieler zum Einsatz, die dann auch wohl dosiert entsprechend die Situation begleiten. Die Schauspieler sind bei uns in der Regel mit einem Knopf im Ohr ausgestattet. Das heißt, ich kann aus dem Steuerraum raus auch mit dem Schauspieler kommunizieren und genau eben auch dann dosieren. Weil es bringt mir auch nichts, wenn der Schauspieler zwar gut schauspielert, aber beispielsweise die hysterische Mutter so hysterisch ist, dass wir gar nicht zu dem Lernziel kommen, sondern dass das einfach nur noch hysterische Mutter ist. Kann zwar im Einsatz auch passieren, aber hier geht es ja auch darum, wir wollen ja auch, dass die Teilnehmer was lernen können. Und um das eben zu erreichen, können wir das darüber dann mit steuern. Das Schwierigkeitslevel muss ich anpassen an den Teilnehmer. Nur so kann ich einen optimalen Lernerfolg garantieren. Überfordern kann ich jeden Teilnehmer hier, egal wie weit der von seiner Erfahrung und von seinem Ausbildungsstand her ist. Das darf aber niemals das Ziel der Simulation sein. Ein überforderter Teilnehmer wird innerlich mental eine Schranke aufbauen, der wird zumachen und wird nicht mehr bereit sein zu lernen und damit Verhaltensmuster von sich selber anzugreifen. Hier in dem Flurteil haben wir jetzt praktisch, ist alles Simulationsfläche, was Sie hier sehen. Und da haben wir ein komplettes Krankenhaus in klein nachgebaut. Das Besondere daran ist, dass all diese Räume hier jetzt nicht, wie wir es eben immer gesehen haben, ein Steuerraum ist für einen Simulationsraum zuständig, sondern wir haben hier einen zentralen Steuerraum, mit dem man das ganze Krankenhaus steuern kann. Bedeutet die Intensivstation, die Normalstation, das Stationszimmer. Und je nachdem, was für ein Szenario läuft, können wir eben hier diese Flächen und Räume dann nutzen und bearbeiten. Gehen wir mal gerade hier rein.
Ah ja, ein Krankenzimmer noch.
Ja, das befindet sich gerade im Umbau für den nächsten Kurs, der da kommt. Es war ein Zimmer einer Normalstation gewesen, so wie wir es überall in den RKH-Kliniken, sieht genau auch tupfengleich aus. Hier haben wir zum Beispiel alte Schränke aus dem Krankenhaus in Marbach, das ja aufgelöst wurde, haben wir verbaut. Und die Betten sind original die Betten, in denen sonst unsere Patienten auch drin liegen. Hier haben Sie wie auf jeder Station auch einen Arbeitsraum unrein und Arbeitsraum rein. Das ist nicht die Küche, sondern hier werden die Medikamente vorbereitet, hier werden Spritzen aufgezogen. Auch das wieder ein Simulationsraum mit der gleichen Ausstattung. Und hier können wir einen Blick werfen in unser Stationszimmer. Das sieht so aus wie ein Stationszimmer auf jeder Station auch in unseren RKH-Kliniken. Wird dann halt entsprechend ergänzt, je nach Training, um die Requisiten. Deswegen sind aktuell die Regale leer, weil auf einer chirurgischen Station findet man ein bisschen andere Sachen wie auf einer internistischen Station oder auf einer Intensivstation. Das ist dann wieder das Thema Requisite.
Halt auch alle Gänge und also absolut real sind.
Das bedeutet auch ganz konkret, wenn wir hier im Teamtraining sind, wenn eine Pflegekraft im Zimmer beim Patienten ist und dem Patienten geht schlecht und sie braucht Hilfe, dann ist diese Hilfe nicht im Patientenzimmer, sondern sie muss sich die holen. Sie muss klingeln, sie muss den Notrufklingel drücken. Dann wird sich zeigen, wer kommt denn vom Team? Kommt jemand oder gehen die weiter ihren Aufgaben nach? Und genau das können wir hier natürlich 1:1 nachstellen, realitätsnah auch den Leuten zeigen.
Ah ja, jetzt sind wir wieder im
Steuerraum, genau. Steuerraum. Das ist doch hier jetzt praktisch das Herzstück von diesem klinischen Simulationsbereich, wo wir die Klinik nachgebaut haben. Und das ist tatsächlich einzigartig. Sie haben hier über Fenster in 3 Richtungen. Sie können in den Normalstationsbereich schauen, Sie können in den Intensivstationsbereich schauen und über das kleine Fenster auf der Galerie hier hinten können Sie auch direkt einen Blick werfen in das Patientenbad. Weil auch da passieren natürlich Dinge. Auch das ist in die Versorgung von Patienten einbegriffen, wenn ich Mobilisation nach OP mache, Erstmobilisation zum Beispiel, dass der Patient zum ersten Mal nach seiner OP mit einer Pflegekraft zusammen aufstehen darf und sie geht mit ihm zusammen zur Toilette und da passiert dann was. So habe ich hier alle Einblickmöglichkeiten. Das Ganze ist so aufgebaut, dass wir bis zu 5 Patienten tatsächlich parallel hier leben lassen können, also 5 Simulatoren, die unterschiedlich agieren und unterschiedliche Bedürfnisse auch haben. Wir können das von hier aus alles steuern, aus einem zentralen Steuerraum. Wir haben nochmal extra große Monitore an der Wand, wo wir auch zusätzliche Kamerapositionen hier mit beobachten können, sodass wir auch immer sehen, was passiert denn in den Teams, die jetzt in den anderen Räumen agieren. Zusätzlich sind dann noch kleine technische Sachen eingebaut, dass wir zum Beispiel hier über Absperrventile an der Wand Ausfall der zentralen Gasversorgung simulieren können, also dass zum Beispiel kein Sauerstoff mehr im Zimmer ankommt, oder auch, dass wir Stromausfall simulieren können. Sie kennen das ja aus den Krankenhäusern, das sind so bunte Steckdosen überall an der Wand. Die Farben haben eine Bedeutung. Das sind nämlich Steckdosen, die entweder keinen Notstrom haben oder einen Notstrom, der mit einer kurzen Unterbrechung anläuft, oder dann ganz besondere Steckdosen für ganz empfindliche und wichtige Geräte, die quasi nahezu unterbrechungsfrei sofort weiter Strom liefern über eine Batteriepufferung. Und das können wir hier auch simulieren, dass wir entsprechend halt über Schalter, die wir hier im Steuerraum haben, gewisse Stromkreise dann ausschalten und somit dann im Szenario auch entsprechend Geräte ausfallen.
Das ist natürlich toll, weil so kann man auf ein Szenario, das man sich ja weiß Gott nicht wünscht, als medizinisches Personal vorbereitet werden. Und wenn es dann doch mal so weit kommt, steht man ja nicht völlig vor einer total neuen, womöglich überfordernden Situation.
Genau, richtig. Wir wünschen uns das alle nicht, aber die Realität sagt, es passiert, und genau dafür sind ja auch Krankenhäuser verpflichtend mit Notstromversorgung ausgestattet, dass es diese Systeme gibt.
Ja, soweit der Rundgang durch das Simulationszentrum. Es gibt übrigens auch weibliche Simulatorinnen. Eine davon hat sogar einen Namen, Victoria. Was es mit der Aufsicht hat, erzählt gleich Carina Brucker, Assistentin des ärztlichen Leiters.
Wenn man das hört, Simulationszentrum, ging mir zunächst auch so, da hat man erstmal ein riesiges Fragezeichen. Simular was?
Was verbirgt sich eigentlich hinter Simulation? Viele verbinden es natürlich nur mit Virtual Reality, mit den VR-Brillen, aber da steckt einfach viel mehr auch dahinter. Eben mit unseren Simulatoren direkt am Patienten arbeiten, aber auch verschiedene Kurse, wie wir hier anbieten, auch für die chirurgischen Bereiche, für die PJler, wo dann anhand von Schweinefüßen so das erste Mal auch genäht werden darf.
Wir sind wieder dran, das war Carina Brucker, die eben erzählte. Du hattest jetzt eben angekündigt, dass da eben es einen Simulator gibt, eine Simulatorin besser gesagt, die Victoria heißt. Welche Funktion genau erfüllt die Victoria?
Ja, das ist jetzt leider durcheinander gekommen mit den Tracks. Es ist ja etwas schwierig, das zu schneiden. Und wir sind ja wie üblich live. Also die Victoria ist eine perfekt ausgestattete Schwangere. Die kann gebären, die kann eine Geburt simulieren. Ich habe mir das im Internet auch angeguckt. Die Simulatorin, Puppe ist da wirklich zu wenig gesagt, ist nahtlos. Man kann verschiedene Bauchdecken aufsetzen, also je nach
Schwangerschaftsstadium letztendlich.
Genau, je nach Schwangerschaftsstadium. Und man kann verschiedene Lagen des Embryos damit simulieren und ertasten und erfühlen. Entsprechend müssen natürlich die Hebammen oder Rettungskräfte vor Ort, das kann ja auch passieren, reagieren. Dazu kommt natürlich noch das Übliche, also Sauerstoffunterversorgung und so weiter, lässt sich auch alles darstellen. Und diese diese Victoria kann in allen möglichen Umgebungen natürlich gebären, was man einer Gebärenden sonst nie zumuten würde. Also von der versifften Wohnung mitten auf der Straße oder was auch immer, wie es halt so kommt.
In jeder alltäglichen Situation letzten Endes, genau, die eben passieren kann und wo es dann mal zu Wehen kommen kann, je nachdem, oder eben so zu einem Unfall, der vielleicht eine verfrühte Geburt einleitet beispielsweise,
ja,
auch.
Genau, so ist es. Ja, zum Abschluss stellt sich natürlich dann auch noch die Frage, ich muss jetzt ein bisschen improvisieren mit den Zwischentexten, aber doch eine wichtige Sache habe ich noch. Ich denke, das wird auch klappen. Und zwar, wie geht's eigentlich den Lernenden, den angehenden Rettungssanitäterinnen zum Beispiel, mit den Simulationen? Und da haben sich zwei ASB, also Arbeiter-Samariter-Bund, Auszubildende zur Verfügung gestellt für Fragen. Und zwar Diana Krause und Emily Sauer. Die hören wir jetzt zum Abschluss.
Wie geht's Ihnen mit der Simulation?
Oh, also das Simulationstraining, wir sind ja jetzt zum ersten Mal hier von der Ausbildung und es ist wirklich sehr wertvoll. Also die Puppen sind sehr realistisch tatsächlich. Ich meine, natürlich, es gibt immer noch Luft nach oben, ist klar. Aber dadurch, dass man eben wirklich alleine in diesem Raum ist, mit seinem Teampartner, Teampartnerin, in der Simulation nur mit der Puppe, der Operator sitzt hinter der Verspiegelung, die Klassenkameraden sehen das nur über den Bildschirm. Man ist wirklich wie in einem Einsatz, man ist auf sich allein gestellt und es ist schon was ganz anderes, wie eben nur das Training in der Schule im Klassenraum vor der ganzen Klasse. Ja, genau. Also ich muss schon echt sagen, ich habe gestern mein Fallbeispiel gemacht und ich habe unheimlich viel Stress gehabt. Also der Patient, ich meine, einem ist ja bewusst, dass es nur eine Puppe ist und dass es nur der Dozent ist, der da das einspricht. Aber das löst schon ganz schön Stress aus und man ist da sehr im Bedrängnis,
auf jeden auch Fall. Gutes, ja, zu machen. Ja, es ist wirklich jedes Mal so. In der Schule ist es, geht viel dadurch verloren, dass es eben Übungskünstlichkeit auch ist. Wir haben dort auch Puppen, aber die kommen gar nicht an diese Puppen, die hier sind, ran. Also es ist wirklich, man wird unter Druck gesetzt und es ist gut, auch mal mit Druck zu arbeiten und damit zu üben, finde ich.
Und die fühlen sich ja recht realistisch an. Also die simulieren eine Atmung und was noch?
Mhm. Die sind auch zum anderen genauso schwer wie ein normaler Mensch teilweise. Ja, dann können die auch die Atemwege zum Beispiel schwellen lassen. Pulse kann man tasten. Erbrechen können sie nicht alle, aber manche sogar auch. Also das heißt, wenn die Puppen bluten sollen, dann bluten die wohl auch. Und halt, man sieht zum Beispiel eine Zyanose oder so, also eine gefärbte blaue Haut. Genau, das wird alles simuliert und das sieht man alles auf den ersten Blick. Das ist jetzt in der Schule dann eben ganz anders und so kommt man direkt ins Szenario und hat ein besseres Bild vom Patienten. Ja, was können Sie noch? Ich weiß gar nicht.
Also Darmgeräusche können Sie auch simulieren. Okay. Wenn man mit dem Stethoskop das abhört, dann kann man tatsächlich die Darmgeräusche hören und die Pulse, hast du ja gesagt, ja, tatsächlich überall. Also die
auch Hals.
Genau, die Karotidenpulse, Radiales und auch an den Füßen.
Ja. Dorsales Pedis, ja, alles eigentlich.
Ja. Natürlich die Zyanose, die Emily jetzt vorher angesprochen hatte, das ist nur mit so blauen Lämpchen eben angedeutet. Das sieht beim echten Patienten natürlich anders aus, aber man sieht es direkt. Man muss es nicht zuerst erfragen, man weiß direkt auf den ersten Blick, alles klar, der Patient hat zu wenig Sauerstoff.
Ja, soweit unsere Sondersendung mit einer Reportage aus dem Simulationszentrum im ehemaligen Krankenhaus Vaihingen-Enns. Ich hoffe, es war aufschlussreich für Sie, abwechslungsreich und interessant. Ich fand es hochspannend. Ja, mein Eindruck, ich war total beinahe begeistert eigentlich über diese technischen Möglichkeiten, die es heute gibt. Und bedanke mich nochmals bei den Mitarbeitern und der Leitung des Simulationszentrums. Bleibt mir jetzt nur noch, mich für heute von Ihnen zu verabschieden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und vor allem allen Patientinnen und Patienten gute Genesung.
Michael hat es eben gesagt, unsere Reportage an sich ist jetzt zu Ende gelaufen, sie ist ausgestrahlt, aber Michael, ich darf dir jetzt noch einige Fragen stellen.
Ja, gerne.
Jetzt nochmal so ein bisschen reflektieren mit dir zusammen und einfach diesen Tag auch, du warst bereits vor 2 Wochen dort gewesen, Revue passieren lassen, soweit er dir noch in Erinnerung ist.
Die ist noch jetzt, sehr plastisch in Erinnerung.
Das denke ich doch, weil es waren eben viele Eindrücke auch insgesamt und etwas, das man nicht alltäglich erlebt, für gewöhnlich. Und du hast jetzt gerade zum Schluss noch die beiden Rettungssanitäterinnen zu Wort kommen lassen, die da wirklich ihre Ausbildung machen. Mhm. Hattest du den Eindruck, du warst ja bei einer Simulation zugegen, warst unser Mann vor Ort quasi, dass sie wirklich dann auch im Tunnel sind, oder kriegen sie das, nehmen sie das schon noch wahr, dass es eben eine Simulation ist, oder sind sie dann wirklich komplett fokussiert und auch in der Konzentration drin?
Doch, man hat schon gemerkt bei der Simulation, man hört es, denke ich auch, die waren wirklich drin. Die ganze Aufregung, das schwere Atmen. Da muss man ja auch sehen, hat man ja auch gehört, die wissen ja nicht, was hinter der Tür ist, an die die klopfen. Das kann wirklich, wie der Dr. Weiß sehr plastisch gesagt sein, also eine total verheerende Messi-Wohnung sein. Das ist ja wirklich für alle Sinne, das stinkt ja nicht auch regelrecht. Das ist wirklich ein Aufgehen oft in der Simulation. Sicher im Hinterkopf ist es oft so ein bisschen wie auf der Bühne, wenn ich es damit vergleiche. Es ist immer noch ein gewisses Bewusstsein da. Aber es ist durchaus glaubhaft, und das ist auch, das hat man an der Körperhaltung auch jetzt bei der Simulation zum Beispiel gesehen, dass wirklich jemand anfängt, so eine Puppe, so ein Plastikteil zu streicheln und trösten zu wollen.
Weil es eben im realen Fall womöglich auch notwendig wäre, um die Person zu beruhigen, zu trösten, um da eben die Behandlung vornehmen zu können.
Einmal das, aber durchaus auch, denke ich, aus innerem Impuls.
Ne? Ja, ja.
Und wie gesagt, auch wichtig, es ist eben auch die ganze Umgebung. Also auch sehr, sehr beeindruckend, das mit dem Rettungswagen, da dachte ich also auch hoch. Das ist wirklich sehr, sehr eng dort.
Du hast eingangs dieser Reportage vorhin gesagt, auch in deiner Anmoderation, Simula, was heißt das eigentlich? Das ist oft der Gedanke, den man hat, wenn man das hört, diesen Begriff Simulationszentrum, ist ja doch auch irgendwo sperrig und nicht gleich auf den ersten Blick zu erschließen. Was war dein erster Gedanke, als du gehört hast, ich habe das ja vorstellen dürfen, dieses Projekt auf unserer letzten Versammlung, und du hast dich gleich bereit erklärt. Woran hast du zuallererst gedacht? Was hast du vielleicht so nicht erwartet, was du jetzt eben vor 2 Wochen dort wirklich auch gesehen hast? Was an Simulationen vorhanden ist, was aufgebaut ist. Und das ist ja, wie du gesagt hast, ein wirklich großes Konstrukt aus vielen, vielen kleinteiligen Dingen und eben verschiedenen Szenarien am Ende.
Ja, das kann ich jetzt, wenn ich an die Mitgliederversammlung mich erinnere, wo du mich angesprochen hast, ob da jemand mitmacht, das macht. Schwierig, weil ich habe natürlich gleich danach ins Internet geguckt und mich erstmal schlau gemacht. Ich hätte nicht erwartet, dass es so umfangreich ist. Ich hätte natürlich nicht erwartet, gut, dass die da vielleicht ein OP mit ein paar, ja, so ein paar Gerätchen haben, aber das ist wirklich, das Ding ist voll ausgestattet. Ich hätte nicht erwartet, eine riesen Requisitenkammer mit einem Fixerbesteck.
Ein kleines Theater, wie heute schon
häufiger gehört. Ja, genau das. Ja. Und natürlich nochmal beeindruckend, dass die ganze Technik nicht nur simuliert wird. Im Notfall, das hätte ich nicht erwartet.
Ja, da kommen wirklich viele Bereiche zusammen auch. Wir haben es heute schon häufiger erwähnt. Und einen abschließenden oder sogar 2 abschließende Fragen habe ich noch an dich letzten Endes, Michael. Du warst dort vor Ort, hast das eben alles beobachten können. Nur was mir jetzt persönlich noch nicht ganz so klar geworden ist, wie lange sind die denn in diesem Tunnel? Wie lange sind die in dieser Simulation? Weil es kommen ja immer wieder neue Reize auch von außen rein. Die werden gegeben. Der Operator kann eben entscheiden, okay, ich lasse sie noch länger in der Situation drin, gebe ihnen eine neue Aufgabe, die dann vielleicht wieder zusätzlichen Stress auch auslöst am Ende. Und das ist ja doch eine ganz schöne Weile, weil sowas kann sich ja ziehen, so eine Behandlung. Wie war das jetzt in diesem Fall?
In diesem Fall waren es rund 20 Minuten. Ich habe natürlich da Ausschnitte dann geschnitten. Es ist auch ein bisschen schon von Dr. Weiß angesprochen worden, man könnte ja theoretisch vom Rettungsfall direkt in den Rettungswagen, was teilweise auch gemacht wird, und dann alles durchspielen, OP und so weiter und so weiter. Das wären dann über 45 Minuten oder eine Stunde, und das ist schlichtweg zu viel. Also das machen die nicht. Außerdem wird es dann auch schwierig, das ist auch noch ein wichtiger Begriff, ich hoffe, der ist wenigstens einigermaßen durchgekommen, Debriefing, da habe ich mich auch gefragt, doch, ich kannte es eigentlich aus so manchen Management-Ansätzen. Das Debriefing ist eigentlich Nachbesprechung. Es gibt da strikte Regeln, also gegenseitige Wertschätzung, jetzt keine Vorwürfe machen, nicht rumbrüllen. Das ist ganz wichtig, weil es soll ja den Auszubildenden oder den Trainierenden helfen. Ja. Es ist natürlich auch so, das ist ja auch angesprochen worden, dass der Stress dosiert wird. Also manchmal fahren die dann auch runter, wenn die merken, oh, jetzt gibt's. Und auch wenn die merken, es gibt, dann wird einfach die Simulation gezielt höflich, sehr höflich unterbrochen. Ja. dass man dann wieder, ja, dass man einen guten Einstieg mit gutem Gefühl in die Nachbesprechung hat und dass jeder auch reflektiert seine Stärken und Schwächen und wo es halt besser gehen kann, Stück für Stück.
Und das fand ich einen ganz zentralen Satz letzten Endes. Das habe ich schon in der Vorbereitung gehört, der hat sich mir sehr eingeprägt. Hier dürfen bewusst Fehler gemacht werden. Und nichts, was da wirklich passiert, was vielleicht auch sich an Schwächen eben offenbart, verlässt diesen Raum. Es bleibt wirklich innerhalb der Gruppe. Ja. Und es ist eben bewusst ein Training. Es geht nicht darum, den perfekten Einsatz abzuliefern. Der soll eben erst später stattfinden. Das fand ich sehr beeindruckend tatsächlich.
Ich habe noch was für mich mitgenommen, nämlich das Stichwort Fehlerkultur. Da habe ich mich auch ein bisschen auf mich selber besonnen. Wie gehe ich eigentlich mit Fehlern um? Und so ein Ansatz, gut, viele sagen, es ist auch, war unglücklich formuliert von mir, nur aus Fehlern lernt man, das ist Quatsch, man lernt natürlich auch aus Erfolgen. Aber sich nicht so innerlich zu bestrafen für Fehler.
Ja.
Und behutsamer mit sich und auch mit anderen umzugehen.
Ja, gerade es geht ja nicht darum, dass man eben immer nur sich alleine bestraft für Fehler, die man gemacht hat, selbst bemerkt. Es ist ja oftmals auch eben von der Umgebung hervorgegeben, dass man dann eben wirklich da länger drüber nachdenkt, mit hadert. Ja. Das ist ja am Ende keine Entscheidung, die man sich selbst macht. Es entsteht ja irgendwo aus einem gesellschaftlichen Kontext, sage ich mal.
Ja, natürlich aus unserer Leistungsgesellschaft. Ja. Man muss alles möglichst, perfekt sein. Jetzt ist hier natürlich auch prompt ein bisschen was schiefgelaufen mit dem einen Einspieler. Naja, okay, ist schade, aber ich...
Es bleibt ja alles unter uns, wie wir heute schon...
Ja, nicht so ganz.
Okay, eine Frage habe ich noch, eine etwas längere und dann noch eine ganz, ganz kurze. Ich bemerke, mir kommen auch jetzt gerade frisch Ideen, wie das eben so ist, wenn man miteinander spricht, wenn man irgendwie was erfahren möchte. Und zwar haben wir jetzt ja dieses Simulationszentrum im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche vorgestellt. Yeah. Es geht also darum, Innovationen zu schaffen, Innovationen zuzulassen, um sich für die Zukunft zu wappnen, um es mal so auszudrücken. Yeah. Wie, was würdest du sagen, leistet das wirklich einen großen Beitrag, dieses Simulationszentrum für die Zukunft in Sachen Nachhaltigkeit? Ist eine sehr schwere Frage, du darfst einfach nur Ja sagen.
Nee, so ganz so einfach mache ich es mir nicht. Doch schon. Und zwar, es gibt ja dieses Stichwort Mitarbeiterentwicklung. Und man kann dort wirklich gefahrlos Dinge austesten. Gottes Willen, ja, wenn man das einfach nur so gedanklich durchspielt oder vorne sitzt einer und doziert, was tun, wenn. Nee. Und das ist natürlich dann schon nachhaltig, auch im Sinne einer, es kommt auch dem Patienten zugute, denke ich, im Sinne einer Qualitätssicherung und Verbesserung und auch ein gewisses Niveau zu halten. Und auch die Möglichkeit, immer mal wieder aufzufrischen. Ja, geht ja nicht nur einmal in dieses Simulationszentrum.
Das stimmt, es ist ja immer eine Weiter- und Fortbildung auch. Es ist ja nicht nur die Schulung zu Beginn der Ausbildungs- und Lehrzeit, es ist ja wirklich immer etwas Konstantes, das wiederkehrt, sagen wir es so.
Ja. Und es deckt halt erstaunlich viele Bereiche ab. Also da gibt's, ich hatte da mich verlesen, einen Nähkurs, einen Nahtkurs. Auch das gibt es, wo also Chirurgen spezielle Nähte an Schweinefüßen dann möglichst realitätsnah, also es geht schlecht mit Gummi, üben.
Ja.
Und das wird dann auch genau aufgezeichnet und dann eben auch wieder im Debriefing behutsam und sehr sachlich nachbesprochen.
Ja, den Nähkurs an Präparaten würden wir uns vielleicht noch zutrauen, ich weiß nicht.
Aber Vorsicht, unterschätzt das nicht.
Das glaube ich auch, ja, aber es sind ja wirklich jetzt Präparate, also nichts Lebendes mehr, das wollen wir ganz klarstellen. Meine Frage jetzt zum Abschluss, Michael, du hast jetzt die Notfallsanitäterinnen bei ihrem Training begleitet, in der Simulation letzten Endes, in der sie drin waren, die sie absolvieren mussten, durchlaufen mussten. Würdest du dir das persönlich zutrauen? Hast du jetzt Lust bekommen, der Notfallsanitäter nochmal zu werden?
Ganz ehrlich und ganz klar gesagt, nein.
Nein, okay.
Ich hätte da schon, nicht unbedingt Manschetten vor der Aufgabe, aber da in jeder Situation ruhig und besonnen zu bleiben. Und ich habe auch schon Rettungssanitäter erlebt. Also einmal, was mich selber angeht und einmal in einem schwierigen Einsatz, Hut ab. Also tut mir leid, das ist kein Beruf für mich.
Und das wollen wir als Schlusspunkt heute sehen. Wir möchten nämlich einen großen Respekt aussprechen an all diejenigen, die da draußen ihren Dienst tun müssen.
Oh ja.
Dienst tun dürfen. Viele tun das ja sehr freiwillig. Und wenn es die nicht gäbe, dann wären wir ganz schön arm dran. Deshalb großer Respekt. Wir haben es, glaube ich, oder du hast es speziell durch deinen Besuch dort nochmal schätzen gelernt, was da eben wirklich geleistet wird. Schon im Training an sich, also nicht erst später, wenn es dann wirklich ernst wird, sondern eben auch in der Vorbereitung darauf.
Auch übrigens Respekt gegenüber wirklich medizinischem Personal. Das ist
allgemein,
manchmal ja auch wirklich zu wünschen übrig. Es ist ein sehr wichtiger und auch wenn Sie irgendwo in einen Unfall geraten, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte nicht gaffen. bitte Rettungsgasse machen. Denken Sie dran. Sie könnten der Nächste sein, der auf so im Rettungswagen landet. Das ist eigentlich dann jetzt mein Abschlusswort.
Genau, damit schließen wir das Ganze hier ab. Ich danke Michael, danke für das kurze Gespräch noch im Anschluss.
Danke dir.
Danke für diese tolle Reportage. Und wir machen gleich nach 19 Uhr weiter mit dem Kollegen Ron Schönheimsgruber und er hat noch einige Fakten und interessante Informationen zur Nachhaltigkeit parat. Von uns war es das für den Moment. Mein Name ist Tim Rohrbacher. Machen Sie es gut, bleiben und werden Sie gesund. Tschüss, bis dann.
Tschüss.
Radio Bietigheim Ludwigsburg, der Gesundfunk.